es gibt keine eingebildeten Symptome. Das, was Psychosomatik ist, ist ja, ich stresse mich so sehr durch eben meine Psyche, durch meine Wahrnehmung, durch irgendwas, was mich einfach sehr belastet. Und mein Körper reagiert darauf. Es gibt keine eingebildeten Symptome. Die sind ja da. Aber guck mal, Stresspickel. Deine Haut reagiert, wenn du gestresst bist. Es ist psychosomatisch. Könnte man auch sagen. Verstehst du? Aber da raffen es die Leute. Die meisten Frauen wissen, dass ihre Haut reagiert, wenn sie Stress haben. Das ist bei vielen Leuten so. Da sagt doch auch keiner, es ist psychosomatisch, du bildest dir die Pickel ein. Du bildest dir die Pickel nicht ein. Die sind da, aber aufgrund des Stresses. Und der Stress wiederum fängt psychisch an und wird somatisch.
Ein recht herzliches Willkommen hier im Podcast von Generation Pille. Mein Name ist Chrissy und heute soll es um das Thema Psychosomatik gehen. Für mich persönlich ein extrem spannendes Themenfeld und da ich ja meine Freundin, Geschäftspartnerin, Easy, in diesem Bereich extrem wertschätze, habe ich gedacht, ich lade sie ein und interviewe sie zu dem Thema. Aber jetzt möchte ich ganz kurz erst Werbung in eigener Sache machen und zwar öffnen heute die Tore für meinen brandneuen Workshop, die Hormonrevolution, die am 10. und 11. Juni stattfindet. Und ich bin ganz, ganz aufgeregt, weil in den letzten Wochen einfach extrem viel Arbeit da reingeflossen ist. Und ich einfach hoffe, dass ich ganz, ganz viele Frauen da draußen erreiche und Mehrwert bieten kann. Dieser Hormonrevolutionsworkshop geht über 2 Tage, ist ein reines Online-Event und ist komplett kostenfrei. Und wenn du mehr wissen willst, ich verlinke dir hier unten unter diese Folge den Anmeldelink. Du kannst dir alles genau ansehen und dann würde ich mich auf jeden Fall extrem freuen, dich am 10. und 11. Juni in dem Workshop live dabei zu haben. Jetzt aber zur Folge. Viel Spaß damit! Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, hier bei Generation Pille. Mein Name ist Chrissy und ich habe heute die Easy bei mir zu Gast, weil wir über das wichtige Thema Psychosomatik sprechen wollen. Und ich habe eben im Vorgespräch schon mal ganz kurz Easy gefragt, was ist eigentlich so die klassische Definition? Habe es dann gegoogelt, Wissenschaft von der Bedeutung psychischer Vorgänge für Entstehung und Verlauf von Krankheiten. Guten Morgen, Easy, schön, dass du hier bist.
Einen wunderschönen guten Morgen. Da bin ich schon wieder.
Ja, so schnell geht's. Ja, im Moment, gut, man muss ja auch wirklich sagen, unsere Zusammenarbeit hat sich ja ein bisschen verändert.
Ein bisschen.
Ja, also so am Anfang war das ja so, hier, bitteschön, hier hast du Generation Pille, mach irgendwas damit, wird schon.
Richtig.
So bin ich, glaube ich, eingestiegen.
Und hier dann ist mein Baby, ich überreiche es dir, tu Gutes.
Tu gut das. Und ich gucke zu und stehe dir zur Seite. Das Richtig. Hast du ja immer gesagt. Aber dass das natürlich in so einer intensiven Zusammenarbeit endet, haben wir wahrscheinlich am Anfang beide nicht gedacht. Aber es macht viel Spaß.
Nee, aber ich glaube, weil wir auch nicht irgendwie auf dem Schirm hatten, dass wir meinen Bereich mit deinem Bereich so geil matchen können.
Ja. Ja, das, wenn mich jemand fragt, also natürlich kennen Easy natürlich auch viele Leute und fragen dann manchmal, wie ist das jetzt eigentlich? Wie ist so eure Aufgabenverteilung? Sondern sage ich immer, ja, unsere Aufgabenverteilung ist eigentlich relativ simpel, weil wir kommen uns mit unseren Bereichen halt auf der einen Seite überhaupt nicht in die Quere. Gleichzeitig matchen wir das halt immer so schön zusammen und da entsteht was Schönes draus. Ja, und aufgrund dieser Zusammenarbeit und der Arbeit für die Academy und weil das natürlich ja auch, wir haben ja die Module jetzt gelauncht, auch ein Modul sein wird, beziehungsweise die Richtung auf jeden Fall sowieso dein Baby ist, habe ich gedacht, es ist vielleicht ganz cool, wenn wir mal so ein bisschen interviewartig über das Thema sprechen können.
Gerne, und ich liebe es.
Ja, ich weiß.
Ich liebe es sehr, ganz große Psychosomatik-Liebe.
Ja, und ich glaube, für viele ist das so ein bisschen angstbehaftet, wenn jemand zu ihnen sagt, also ich habe eigentlich keine, also ich sehe nichts, ihnen geht's gut, ihnen müsste es super gehen, es könnte psychosomatisch sein. Das ist ja ganz, ganz oft so ein Satz, wo dann Leute dastehen und denken, ach du Scheiße, ich habe einen an der Klatsche.
Ja, Berechtigterweise, ehrlich gesagt. Nicht, weil es tatsächlich so ist eigentlich, sondern weil das in unserem Gesundheitssystem meistens exakt das auch bedeutet. Wenn du also zu deinem Hausarzt gehst und der findet nichts und irgendwann sagt er, ja, das ist psychosomatisch, dann meint er genau das. Das ist psychisch, da kann ich dir nicht helfen. Und meistens fühlen sich Patienten nicht nur nicht ernst genommen, sondern dann auch alleingelassen. Weil das, was dann danach kommt, ist, ja gut, ich kann dir nicht mehr helfen, hier ist Endstation. Jetzt geh mal zum Psychiater, Psychotherapeuten oder Gott weiß was. Und am Ende kriegst du irgendwie eine Therapie und das war's dann.
Aber was ein komisches Framing, oder? Dass man in dem Moment, wo man irgendwie gesagt bekommt, hey, ich glaube, es wäre gut für dich, wenn du irgendwie psychische Unterstützung bekommst von einem Profi, dass viele denken, es ist so vorbei mit ihnen. Die, keine Ahnung, weißt du, ich meine, das ist so, wenn du ja, jetzt
weil man
gesagt
halt
kriegst,
auch immer denkt, dass man die Psyche nicht richtig heilen kann, dass man das nicht, wenn es vor allen Dingen die Definition oder das, was die Menschen in dem Kopf haben, ist ja, es ist nur in meinem Kopf. Sobald was psychosomatisch ist, ist es nur in meinem Kopf. Ich bilde mir meine Symptome also ein.
Ja, genau.
Und das ist es halt nicht.
Sondern?
Psychosomatik umschreibt eigentlich nur die Verbindung zwischen all dem, was du empfindest, denkst und fühlst und welche Auswirkungen das auf deinen Körper hat. Ich glaube, ich habe auch in diesem Podcast ja schon sehr häufig gesagt, dass alles, was wir denken und fühlen, nicht einfach Luft ist und nur in unserem Kopf stattfindet, sondern ja immer einen ganzen Cocktail aus Biochemie zusammenstellt, der dann durch unser komplettes Hormonsystem, durch unsere Blutbahn und durch unser Nervensystem geht. Und wenn das auf Dauer passiert, dann hat das eben körperliche Auswirkungen logischerweise, weil jeder einzelne Gedanke ist ja schon körperlich. Allein wenn du, ich kann jetzt deine Biochemie innerhalb von 2 Sekunden komplett umstellen, wenn ich dich jetzt anbrüllen und bedrohen würde.
Ich hoffe, dass du das nicht tust. Wenn ich sag mir Bescheid, ich mache meine Kopfhörer raus.
Und dann müsste ich dich nicht körperlich angreifen, um deine komplette Biochemie zu verändern. In dem Moment, wo ich dich anbrülle und du dich von mir bedroht fühlst, verändert sich dein ganzer Körper. Durch das, was du gedanklich und also in deinem Kopf denkst, interpretierst und empfindest. Das ist Psychosomatik.
Also ist damit eigentlich ja auch jeder tagtäglich konfrontiert.
Zu 100%. Deswegen kann man ja auch Körper und Geist sozusagen nicht voneinander trennen. Weil das eine ständig das andere bestimmt. Und wenn wir zum Beispiel, du hast ja auch hier in dem Podcast schon oft über Stress gesprochen und ich glaube, wir zwei haben auch schon über Stressmedizin gesprochen.
Ja.
Das, was dich stresst individuell, ist ja deine Bewertung einer Situation. Die Bewertung einer Situation. Warum bewertest du sie so, wie du sie bewertest?
Ja, es ist eine extrem spannende Frage und ich hatte es tatsächlich diese Woche mit einer Kundin, die ein bisschen Angst hatte, die ist für die Academy angemeldet. Und sie hatte Angst vor den Reaktionen ihrer Kollegen und ihres Chefs, dass sie sozusagen sich mitteilt und sagt, ich mache noch zusätzlich nebenher jetzt noch so eine Ausbildung und hat sich da so reingesteigert, dass sie total den Fokus verloren hat. Das Ganze ist jetzt in 3-4 Monaten. Das heißt, sie macht sich jetzt schon extrem viel Stress und Gedanken darüber, wie die Reaktion ihres Gegenübers sein wird. Und bewertet das erstmal als Gefahr oder als schlecht, als schwierig, als keine Ahnung, was auch immer. Und das macht richtig Stress im System. Von daher komplette Bewertung.
Wenn das jetzt einmal kurz passiert, vollkommen okay, kann der Körper wunderbar handeln. Wenn das jetzt aber die 4 Monate bis Start zur Ausbildung so weitergehen würde, dann hätte das eine Auswirkung auf ihren Zyklus. Weil dieser dauerhafte Stress, den sie sich aufgrund ihrer Bewertung macht, aufgrund dessen, was das in ihr auslöst, ist der Körper ja ständig biochemisch in einer Stressreaktion. Wie gesagt, es ist immer ein Cocktail, der entsteht und wenn sie sich dauerhaft so unter Druck setzt, dann hat das eine Stressreaktion. Ihr Nervensystem ist gestresst, alles ist gestresst. Und früher oder später macht das auch was mit deinem Hormonsystem, weil Stress natürlich auch zur Produktion von Neurotransmittern, aber auch von Hormonen führt, unter anderem beispielsweise Cortison. Beziehungsweise das Hormon heißt eigentlich Cortisol. Cortison ist die das Medikament, was man da nehmen kann, die chemische Variante. Oder auch Noradrenalin. Adrenalin. So, das passiert durch den Stress, den sie sich selbst sozusagen durch ihre Bewertung der Situation macht. Ja. Und das ist Psychosomatik.
Ja, und ganz oft kommen Kundinnen zu mir, die sagen, ich habe die und die Beschwerden und bisher wurde nichts gefunden und mein Arzt geht jetzt davon aus, es ist Psychosomatik und ich glaube nicht daran. Das finde ich immer süß, wenn die dann sagen, ich glaube nicht daran, ich spüre, dass das noch was anderes ist. Dann sage ich, ja, also es kann natürlich auch körperliche Ursachen haben, aber letzten Endes ist es halt immer ein Zusammenspiel und wir müssen genau schauen, wo sind die Stressoren, was hält das System sozusagen unter Stress? Und ja, das ist, wie gesagt, ich glaube, da braucht es einfach noch extrem viel Aufklärung, was Psychosomatik wirklich bedeutet.
Ja, und vor allen Dingen auch so ein bisschen Handlungsfähigkeit brauchst. Also, dass wir selbst die Definition nochmal überdenken, die wir davon haben, und uns dann nicht mehr so hilflos fühlen, wenn das jemand zu uns sagt. Weil A, wenn das ein stinknormaler Schulmediziner, Hausarzt, keine Ahnung was sagt, dann weiß der einfach nur nicht mehr weiter. Der ist mit seinem Latein am Ende. Nur weil der noch nichts gefunden hat, heißt das nicht, dass es da nicht auch noch körperliche Komponenten gibt. Meiner persönlichen Meinung nach ist auch nie, so gut wie nie, irgendwas zu 100% psychosomatisch. Nie. Da ist immer noch irgendwas anderes mit dem Spiel. Weil, und das haben wir ja auch schon oft genug gesagt, es kommt immer darauf an, was in dieses Fass alles reingelaufen ist, bis es überläuft. Ja. Aber das, was man auf gar keinen Fall leugnen kann, ist, dass unsere Psyche, unsere Wahrnehmung von der Welt, unsere Beurteilung und Bewertung von verschiedenen Situationen einen sehr, sehr großen Einfluss darauf hat, wie viel Stress wir empfinden. Und wie viel Stress wir empfinden, hat wiederum eine enorme Auswirkung auf unseren ganzen Stresshaushalt und auf unsere Biochemie. Wie wir unseren Job wahrnehmen, wie sehr wir unseren Job mögen, wie oft wir uns da irgendwie gestresst oder nicht gewertschätzt fühlen, wie wir unsere Beziehungen führen, was für Beziehungen wir zu unseren Freunden haben, wie geschätzt und aufgehoben und sicher fühlen wir uns in unserer Partnerschaft. Diese ganzen Dinge, also alles, was das Leben und den Alltag ausmacht und wie wir uns fühlen, hat einen enormen Einfluss auf unsere hormonelle Gesundheit. Und das alles ist der Bereich der Psychosomatik. Das Ding ist, dass wir viel, viel mehr machen können in diesen Bereichen, als wir immer glauben. Man kann zum Beispiel damit anfangen, sich damit zu beschäftigen, jetzt am Beispiel deiner Klientin, warum um alles in der Welt setzt sie sich da so unter Druck? Und warum ist die Bewertung, Hilfe, die könnten was über mich denken? Was würde passieren, wenn sie das doof finden, die ganzen Kollegen und Chefs?
Cool, dass du das so sagst, habe ich auch so gesagt.
Ja, wieso macht dir das Angst? Was liegt da drunter? Wie wir die Welt sehen, und da fängt's an, wenn du damit einmal angefangen hast, dich zu beschäftigen mit dir selbst, dann kommst du in so ein Rabbit Hole, weil du dich dann einmal fragst, das ist so ein bisschen, als wärst du, hast du Matrix gesehen? Als wärst du so in der Matrix, als würdest du auf einmal feststellen, dass die Welt gar nicht so ist, wie du gedacht hast.
Okay, passt jetzt auf, Leute.
Du hast Matrix nicht gesehen.
Kurzer Side-Fact.
Warum gibst du hast Matrix nicht gesehen?
Natürlich habe ich es nicht gesehen.
Oh, wow.
Passt auf. Also bei uns läuft das immer so. Wir telefonieren oder zoomen tagtäglich. Und es kommt eigentlich einmal am Tag vor, dass Izzy sagt, genauso wie in irgendeinen Film. Hast du den gesehen? Und meine Reaktion ist immer, nein. Und jetzt fängt sie auch im Podcast damit an.
Ja, also für alle, die mich nicht lange genug kennen, müssen halt wissen, dass mein Gehirn in Filmen und Musik funktioniert. Ich habe zu jeder Situation entweder einen Song oder einen Songtext im Kopf oder ein Filmzitat.
Mit Musik funktioniert das bei uns beiden.
Ja.
Also das funktioniert, aber mit Film kannst du mich fragen, hast du den Film gesehen? Es kann sein, dass ich ihn gesehen habe, aber ich kann es manchmal auch einfach nicht mehr beantworten.
Und im Normalfall antworte ich auch auf Textnachrichten oder sowas mehr mit GIFs oder YouTube-Ausschnitten von Filmen, als ich schriftlich antworte. Funktioniert halt nicht so gut, wenn die Menschen den Film nicht kennen.
Ja, also für alle, kurzer Side-Fact. Matrix.
Matrix. Also Neo rafft irgendwann, dass das, was er dachte, wirklich, was Wirklichkeit ist, eigentlich nicht wirklich die Wirklichkeit ist, sondern er in einer Matrix lebt. Und ungefähr genau so ist es, wenn du irgendwann anfängst, dein komplettes Denken zu hinterfragen. Weil die Welt ist nun mal nicht objektiv. Es gibt keine objektive Realität. Es ist deine komplette Wahrnehmung von allem ist subjektiv. Und ob dich jetzt was stresst oder nicht, hängt ja von deiner eigenen Bewertung ab. Wie entsteht deine Bewertung? Die hat sich irgendwann im Laufe deines Lebens entwickelt. Also du findest die Antworten darauf in deiner Biografie. wenn man jetzt anfängt, diese Dinge langsam zu hinterfragen, dann kann man anfangen, ein neues Bewusstsein zu entwickeln und einen neuen Umgang für Dinge zu finden, damit das eigene Nervensystem nicht jedes Mal ausflippt und komplett amok läuft und anfängt, Stresshormone auszuschütten, wo sie vielleicht gar nicht sein müssten. Das heißt, es sind meistens Situationen, in denen wir so programmiert sind, weil alle möglichen Verhaltensmuster und Reaktionen sind ja in unser Nervensystem programmiert, damit wir nicht jedes Mal, das Gehirn ist ja sehr energiesparend, ne? Und das möchte natürlich nicht jedes Mal neu, wenn eine Situation häufiger vorkommt, neu nochmal von vorne entscheiden müssen und überlegen und abwägen. Also sind gewisse Programme einfach programmiert. Die sind da drin. Und immer wenn X passiert, reagiert der Körper mit Y. Also auch in Emotionen und Gedanken und so weiter und so fort. Und das kriegen wir nicht mehr mit irgendwann. Wir machen einfach. Wenn wir nicht anfangen, uns hinzusetzen, zu merken, okay, da also irgendwas passiert da gerade mit mir. Warum eigentlich? Mal tief durchatmen und das nochmal bewusst wahrnehmen und man auseinandernehmen, warum, wieso, weshalb wir jetzt so denken, wie wir gerade denken. Und da kann man so viel verändern. Und genau das ist ja der Bereich der Psychosomatik. Und in Beziehungen, in Freundschaften, mit der Familie ist es genau das Gleiche. Das sind die größten Einflussfaktoren auf auch unsere hormonelle Gesundheit, weil das unseren Alltag ausmacht.
Ja, extrem spannend, wirklich. Ich habe gerade hier noch nebenbei Wikipedia offen. Das fand ich jetzt ganz spannend. Die definieren es. Psychosomatik bezeichnet in der Medizin eine ganzheitliche Betrachtungsweise und Krankheitslehre. Was ich auch ganz schön finde, dass dieses Wort Ganzheitlichkeit da drin ist. Mhm. Ich jetzt gar nicht so erwartet.
Unter Psychosomatik fällt ja auch der komplette Wissenschaftsbereich der Psychoneuroimmunologie, Psychoneuroendokrinologie, alle möglichen anderen Wissenschaftsbereiche, die zum Beispiel, es gibt eine Psychokardiologie für explizit Leute mit Herzproblemen oder Leute, die einen Herzinfarkt hatten und so. Es gibt, wenn ich mich nicht irre, eine Psychodiabetologie und so weiter und so fort. Also auch in Richtung einzelne Krankheitsrichtungen. Also der Wissenschaftsbereich ist riesig.
Sau spannend.
Wenn man sich damit einmal beschäftigt hat, dann weiß man eigentlich, dass Psychosomatik nicht ein eventuell ist es psychosomatisch ist, sondern dass die Psychosomatik immer in jedes Krankheitsbild mit reinfließt. Und dass das eigentlich auch keine Beleidigung ist oder bedeutet, dass irgendwas in deinem Kopf stattfindet oder du dir die Symptome einbildest oder es keine Erkrankung gibt, sondern nur, dass ein Teil der Ursache der Erkrankung mit deiner Psyche zu tun haben kann.
Ja, extrem, also auch für mich gerade, ja, man stempelt das ja auch oft so ab, ne, wenn jemand sagt, hey, das ist psychosomatisch, genau das, was du sagst. Man bildet sich das ein. Das ist nicht wahr. Das ist nicht die Realität. Ich habe irgendwelche Symptome, die ich mir einfach nur einbilde, weil ich verrückt geworden bin. So, ne?
Ja, aber es gibt keine eingebildeten Symptome. Das, was Psychosomatik ist, ist ja, ich stresse mich so sehr durch eben meine Psyche, durch meine Wahrnehmung, durch irgendwas, was mich einfach sehr belastet. Und mein Körper reagiert darauf. Ja. Es gibt keine eingebildeten Symptome. Die sind ja da.
Aber ich glaube, das muss viel mehr auch von Ärzten, von sei es der Hausarzt, wenn er sowas sagt, dann müsste er theoretisch das, was wir gerade jetzt in den ersten, keine Ahnung, wie lange wir jetzt sprechen, gemacht haben, erklären, ne?
Ja,
und da fängt es halt dann an.
Stresspickel. Deine Haut reagiert, wenn du gestresst bist.
Ja.
Es ist psychosomatisch.
Ja.
Könnte man auch sagen. Verstehst du? Aber da raffen es die Leute. Die meisten Frauen wissen, dass ihre Haut reagiert, wenn sie Stress haben. Das ist bei vielen Leuten so. Da sagt doch auch keiner, es ist psychosomatisch, du bildest dir die Pickel ein. Du bildest dir die Pickel nicht ein. Die sind da, aber aufgrund des Stresses. Und der Stress wiederum fängt psychisch an und wird somatisch.
Mhm. Jetzt hast du das Wort schon gesagt. Somatisch, was bedeutet das?
Körperlich. Ja, also psychosomatisch setzt sich zusammen aus Psyche und Körper. Also Einfluss von Psyche auf den Körper.
Genauso gibt's das aber ja auch andersrum, ne?
Ja, fast für mich fast noch wichtiger, weil es noch weniger Beachtung bekommt. Weil logischerweise gibt es das, was wir gerade erklärt haben, auch genau umgekehrt. Also nicht nur die Psyche wirkt auf den Körper, sondern der Körper auch auf die Psyche. Das wäre dann somatopsychisch. Also genau umgekehrt. Ich finde es ja nach wie vor völlig absurd, dass es dafür, also dass wir das in zwei teilen, anstatt es einfach zusammenzunehmen und zu verstehen, dass das eine immer das andere bedingt, gibt es da zwei verschiedene Begriffe für und zwei verschiedene Wissenschaftsrichtungen.
Was
ist
noch
vollkommen bescheuert.
Schwieriger macht auch das Ganze zu verstehen, gerade als Laie, ne?
Ja, voll.
Also ich glaube auch, dass Somatopsyche noch wenige gehört haben, beziehungsweise klar, wenn man sich damit beschäftigt, vielleicht ein bisschen, ne, dann kommst du vielleicht irgendwann drauf. Aber wenn ich jetzt meiner Mutter sagen würde, der Arzt hat gesagt, das ist psychosomatisch, wüsste die sofort, okay, irgendwas, ne, passiert mit dem Kopf. Wenn ich jetzt sagen würde, das ist somatopsychisch, würde sie denken, hast du das Wort verdreht?
Ja, naja, das Ding ist halt, es gibt ja, und deswegen sage ich jedem, der in meinem Umfeld irgendwelche psychische Erkrankungen hat, also auch diagnostiziert, ob das jetzt eine Depression ist oder eine Angststörung oder weiß der Geier, gehe ich mit denen durch, was sie bitte körperlich untersuchen lassen. Oder ich gebe ihnen einen Rat, was sie körperlich untersuchen lassen, weil es gibt unheimlich viele körperliche Dinge, die einen ganz krassen Einfluss auf unsere Psyche haben. Beispiel Schilddrüsenunterfunktion.
Ja.
Kann sowohl Panikattacken auslösen, als auch Depressionen. So, wenn jetzt aber deine Schilddrüse nicht untersucht ist und dir wird eine Depression diagnostiziert, dann bekommst du, wenn du Glück hast, eine Psychotherapie verschrieben, wenn du Pech hast, nur Antidepressiva. Wenn aber deine Depression gar keinen psychischen Ursprung hat, dann, sondern deine Schilddrüse ein Problem hatte, dann kannst du mit Antidepressiva sehr wahrscheinlich nicht ganz so viel anfangen. Und außerdem ist das natürlich auch ein Medikament mit vielen Nebenwirkungen und nicht ganz ohne Risiken. Und das hättest du dir natürlich sparen können, wenn du vielleicht erstmal probiert hättest, deine Schilddrüse in Ordnung zu kriegen.
Ja, voll, voll. Und dann sind wir wieder bei der Ganzheitlichkeit, ne?
Richtig.
Dass man einfach und das komplette Spektrum im Blick hat und weiß und es einfach weiß. Ne?
Ja, und so gibt es eben ganz, ganz viele auch Vitalstoffmängel, die, wenn sie wirklich, wirklich, wirklich schlimm sind, zu psychischen Symptomen führen.
Ja.
Und es gibt eben auch nicht nur die Schilddrüsenunterfunktion, die zu Depressionen führen kann. Es können auch Themen mit den Nebennieren zu Depressionen führen. Es gibt zum Beispiel Hashi-Patienten, also Hashimoto-Patienten, die schwer einstellbar waren. Das heißt also, die switchen ja ständig von Unterfunktion zu Überfunktion, wieder zu Unterfunktion zu Überfunktion. Da gab es Fehldiagnosen. Die wurden mit bipolarer Störung diagnostiziert. Weil bipolare Störung bedeutet ja, also manisch-depressiv. Du hast also Phasen in der Manie, wo du also irgendwie komplett drüber bist und euphorisch und denkst, weiß der Geier, du bist der König der Welt. Und du hast Phasen, in denen genau das Gegenteil passiert und du eher in Richtung depressive Symptome rutschst. Und eine Überfunktion der Schilddrüse kann aufgedreht und überdreht machen und manisch wirken und eine Unterfunktion lethargisch und depressiv.
Krass, ja.
Wenn du also Hashi hast und du switchst ständig von dem einen in das andere, dann kann das ähnlich wirken wie eine bipolare Störung. Und es gibt
Crazy.
Hinsichtlich dessen Fehldiagnosen. Nicht immer, das heißt, ich möchte jetzt auf gar keinen Fall sagen, jeder, der Hashi hat, oder jeder, der eine bipolare Störung hat, hat Hashi. Und eigentlich gibt es nicht, das will ich damit nicht sagen. Ich will nur sagen, dass gewisse körperliche Dinge, also körperliche Ursachen, eine ähnliche Symptomatik machen können, wie eben dann psychische Erkrankungen. Und dass es deswegen einfach wichtig ist, wenn man mit einer psychischen Störung oder psychischen Erkrankung diagnostiziert worden ist, die eventuell körperlichen Einflussfaktoren auch ausschließen zu lassen.
Ja, verrückt, richtig verrückt. Ich habe, glaube ich, auch mal eine Studie gelesen, in einer Studie gelesen, so, dass auch zum Beispiel Bluthochdruck tendenziell so wirken kann, dass das Risiko für eine psychische Erkrankung oder eine psychische Störung erhöht ist.
Ja.
Na? Wieder
ja.
Beispiel dafür, dass das theoretisch auch so rum sein kann, ne?
Und es gibt ja auch, du hast ja auch durchaus ein Interview gemacht mit Dr. Kersten. Es gibt auch genetische Faktoren, bei denen du zum Beispiel Neurotransmitter anders verstoffwechselst als normal. Und deswegen eine Neigung zu oder ein höheres Risiko hast, an einer Depression zu erkranken wie andere Menschen. Aber auch da, wenn man es weiß, kann man ja gegenwirken.
Ja.
Weil
ja.
da sind wir ja wieder im Bereich der Epigenetik. Du kannst ja gegenwirken und deinen Körper unterstützen, dass das alles wieder richtig funktioniert. Und es ist einfach unheimlich schade. Es gibt so viele verschiedene Richtungen. Es gibt ganz, ganz viele Studien, die Zusammenhänge zwischen Darmerkrankungen beziehungsweise Fehlbesiedlung im Darm und so weiter mit psychischen Erkrankungen, also hauptsächlich Depressionen, in Verbindung bringen. Es gibt so unendlich viele, viele Beispiele auch in Richtung Parasiten zum Beispiel und chronische Erreger, die irgendwann nach einer Zeit zu psychischen Erkrankungen führen. Es gibt, wenn ich mich nicht irre, auch Studien zu Schwermetallbelastungen und Depressionen, Angsterkrankungen bis hin bei wirklich schweren Vergiftungen zu Halluzinationen und fehldiagnostizierten Schizophrenie-Patienten. Also das, was es gibt so viele auch körperliche Dinge, die zu wirklich schwerwiegenden psychischen Symptomen führen können. Ganz doofes Beispiel ist Röhmheld-Syndrom. Das Röhmheld-Syndrom ist einfach eine sehr schwere Form von Blähbauch. So schwer, dass der aufgeblähte Bauch, jetzt müssen wir uns ganz kurz die Anatomie vorstellen, über unserem Darm ist ja auch das Zwerchfell.
Ja.
Und das wird sozusagen von dem aufgeblähten Darm nach oben gedrückt. Also alle Organe werden so nach oben gedrückt. Und dadurch bekommen die Patienten Herzrasen, Herzrhythmusstörungen, Atemprobleme etc. pp. Und das komplette Nervensystem, der Vagusnerv, werden so überstimuliert, dass die Leute Herzinfarktsymptome bekommen.
Verrückt.
Oder Panikattacken. Und die Leute können das ja nicht zusammenbringen, dass das was mit ihrem Bauch zu tun hat. Die kriegen das ja aus, also gefühlt aus dem Nix. So, und dann ist die Diagnose Panikattacken, Angststörung. Oder sie gehen 10-mal ins Krankenhaus, weil sie jedes Mal denken, sie haben einen Herzinfarkt. Weil sie wirklich die Symptome bekommen eines Herzinfarktes. Die sind da, die sind nicht psychosomatisch. Und es ist aber auch kein Herzinfarkt, sondern der Darm.
Ja.
Aber sowas muss man halt einfach wissen.
Absolut. Und die Frage ist dann ja immer, zu wem gehe ich und was mache ich, dass ich es eben auch ganzheitlich betrachtet bekomme. Weil das ist ja gar nicht so einfach, wenn ich sehe, wie schwierig es ist, tatsächlich überhaupt einen Arzt zu finden, der sich mehr Bereiche als nur den einen spezifischen anzuschauen. Ja. Ja, das ist, man steht dann gefühlt vor einer Mammutaufgabe und weiß nicht so richtig, wo wende ich mich jetzt hin? Was mache ich jetzt als nächstes? Wo, ne?
Ja, es ist wirklich nicht einfach. Aber ich hoffe halt immer, dass wir mit solchen Folgen zumindest ein neues Bewusstsein dafür schaffen, dass die Leute wissen, dass es das gibt. Weil das ist ja schon mal die Grundvoraussetzung dafür, dass du dir dann jemanden suchen kannst, mit dem du in die richtige Arbeit, in die richtige Richtung arbeiten kannst. Weil wenn du das alles nicht weißt,
klar,
dann kannst du ja gar nichts machen. So.
Absolut.
Also das erstmal zu wissen und verstanden zu haben. Und dann kann man ja auch mit Eigeninitiative irgendwie googeln, sozusagen. Wenn man weiß, man hat XYZ an Symptomen oder Diagnosen, dann kann man ja entweder in die psychosomatische Richtung oder auch in die somatopsychische Richtung durchaus googeln und mal gucken, was man vielleicht noch findet, was man untersuchen lassen könnte oder so. Wenn man jetzt wirklich nur einen Otto-Normal-Hausarzt hat, der zwei große Blutbilder gemacht hat und dann aufgegeben, dann wäre auch das eine Möglichkeit. Oder man versucht, einen Alternativmediziner oder einen Heilpraktiker zu finden, der mit einem den Weg geht. Also es gibt immer eine Lösung.
Ja, man muss sich halt irgendwann auf den Weg begeben. Das ist ganz wichtig. Ich habe auch eine Kundin, die hat auch echt viele Symptome gehabt. Und auch das, was du sagst, der Darm ist bei ihr echt ein Thema gewesen, war über 2-3 Jahre vegan, glaube ich, oder 2 Jahre, ich weiß es nicht genau, davor auch schon vegetarisch. Und ja, sie hat inzwischen auch einfach eine enorme Fehlbesiedlung des Darms und all ihre Symptome, wir haben das dann mal so ein bisschen rausgeguckt, welches Bakterium da die Macht übernommen hat sozusagen. Und all ihre Symptome, das ist dann wie so ein, so viele Aha-Momente plötzlich, wenn man sieht, hey, was macht das alles, ne? Was, das erklärt einfach so viel. Und dann aber jemanden zu finden, der das mit dir irgendwie wieder angeht, da das Gleichgewicht wieder herstellt, das ist halt ein Weg und das ist anstrengend. Aber wenn man natürlich erstmal was hat, an dem man arbeiten kann, ich glaube, dann fällt einem vielleicht sogar auch so ein bisschen einfach ein Stein vom Herzen, ne? Weil man irgendwie so einen Ansatzpunkt überhaupt wieder hat.
Ja, voll. Und das, womit man halt immer selbst anfangen kann, ist dieser böse psychosomatische Teil, den keiner
Ja.
haben will, den wir
Ja.
aber alle haben, ob du willst oder nicht.
Ja.
Solange du ein Gehirn hast und du hast einen Alltag und du denkst und fühlst, hast du einen psychosomatischen Anteil. An jeder Erkrankung und an jedem Symptom, immer. Weil wenn der psychosomatische Stressteil sozusagen, wenn da das Fass komplett leer wäre, so ganz, ganz leer, dann könnte jeder Virus und keine Ahnung, was kommen, wie es will, es würde nicht einen so großen Impact auf dich haben, wie es hat. Weil ein großer Teil von dem Fass, das übergelaufen ist, ist definitiv auch psychisch.
Ja, ich glaube, mit dieser Folge, und das, so geht es mir gerade auch, ich denke gerade über vieles auch wieder so nach. Ich beschäftige mich mit den Themen. Nichtsdestotrotz muss man sich das immer wieder klar machen. Und das ist, ich glaube, ich hoffe, dass viele nach dieser Folge so einen richtigen, okay, so ist es zu verstehen haben, weil ich glaube, dass das brauch's.
Ja. Und es ist, man muss sich nur sein Leben mal angucken und mal gewisse Dinge anfangen zu hinterfragen. Als ich irgendwie noch festangestellt war und irgendwie so Anfang Mitte 20, war ich der karrieregetriebenste Mensch auf diesem Planeten. Ich habe mich nie gefragt, warum. Und es gibt so viele Menschen, die genau in die gleiche Richtung gehen. Wenn du 80 Stunden die Woche arbeitest, frag dich mal bitte, warum? Für wen machst du das? Warum ist der Antrieb so groß? Von wem hättest du gern, dass er sagt, ich bin stolz auf dich? Oder wieso definierst du deine komplette Identität über deine Karriere? Dieser Antrieb allein macht ja schon Stress. Und ich habe nichts dagegen, Karriere zu machen. Das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, mit welcher Intention mache ich das? Mache ich das, weil ich zu einem Ziel hin möchte, weil es mir Freude bereitet, weil ich positiven Stress habe? Und den gibt's durchaus, ne? Es gibt ja Eu- und Dis-Stress, also positiven mit einer Dopaminausschüttung und Belohnung und wo ich was von lerne und das Gefühl habe, ich habe was erreicht und ich bin habe so ein bisschen Handlungskraft über mein Leben und so. Das gibt mir Kraft, das ist positiver Stress und es gibt negativen Stress. So, wenn ich aber mit der falschen Intention in meiner Karriere hänge und ich habe jeden Tag 12 Stunden Stress, stellt sich die Frage, warum mache ich das? Und wir laufen so durch unser Leben und wir kriegen das nicht so richtig mit. Wir machen einfach weiter, habe ich auch gemacht. Oder das Gleiche auch mit Freundschaften und Beziehungen und Familie. Also alles, was dein Leben so ausmacht. Wenn man da mal anfängt, gewisse Dinge zu hinterfragen, eigenes Verhalten zu hinterfragen, die Motivation dahinter überhaupt erst zu hinterfragen, dann passiert einiges. Und so kann man einfach das Fass leer machen, wenn man sich damit mal beschäftigt.
Löcher reinpieksen von außen,
ja,
sozusagen.
Und das macht mehr aus, als man glaubt, tatsächlich. Eben aus den Gründen, die wir hier erklärt haben. Und ich muss dazu sagen, ich bin ja diejenige, die ganz lange nicht an genau das, worüber wir heute gesprochen haben, geglaubt hat. Ich war ja diejenige, die gesagt hat, Psyche, ja komm, nee, komm. Und alle Ausbildungen, die ich in den allerersten Jahren gemacht habe, waren so somatisch geprägt, dass mir eingetrichtert wurde, dass ich jede psychische Erkrankung nur mit der richtigen Ernährung, Sport und Nahrungsergänzungsmitteln in den Griff bekommen kann. Es gibt also eigentlich keine psychischen Erkrankungen, sondern nur Vitalstoffmängel und so. Oder Hormondisbalancen und so weiter und so fort. Das wurde mir eingeredet. Natürlich habe ich mir auch nur Ausbildungen gesucht, die genau in diese Richtung gearbeitet haben, okay, weil ich wollte ja nichts anderes akzeptieren. Weil das würde ja bedeuten, dass ich mich auch mit solchen Sachen beschäftigen muss. Und ich möchte nicht. So, aber irgendwann, als ich mich dann, und ich bin ja ein sehr wissenschaftsliebender Mensch, als ich angefangen habe, mich immer weiterzubilden und dann angekommen bin beim Themenfeld Psychoneuroimmunologie und ich dann verstanden habe, wie die Zusammenhänge sind, wie das Nervensystem funktioniert, da kannst du es halt, also ob du willst oder nicht, du kannst es einfach nicht mehr ignorieren.
Schön, dass du das jetzt gerade so gesagt hast. Ich meine, genau das ist der Grund, warum wir dieses Themenfeld und dieses Modul mit in die Academy genommen haben, damit man sofort einen ganzheitlichen Blick drauf werfen muss, weil viele verstehen ja das, was du gerade gesagt hast, dieses Ernährung, Sport, bisschen Lifestyle, Nahrungsergänzung, das ist ganz wichtig, das ist ganz, ja, ganz alles. Wichtig, aber ja. Na, dass es da auch noch andere Dinge gibt, die ich mit einbeziehen muss, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, dass viele alleine bei den Punkten, die ich jetzt am Anfang aufgezählt habe, schon denken, das ist ganzheitlich.
Ja, das dachte ich aber ja auch.
Ja, genau.
Aber wenn das schon ganzheitlich ist, dann muss dein Körper und alles, was du an Nahrungsergänzung und sowas nimmst, den Stress kompensieren, den du mit deinem Kopf verursachst. Das heißt, du musst doppelt und dreifach viel auf der körperlichen Basis machen, damit du das kompensieren kannst, was du dir psychisch nicht angucken willst. Weil deine kompletten Verhaltensmuster und alles, was dich als Mensch ausmacht, wie du die Welt siehst, wie du lebst, jedes einzelne deiner angelegten Verhaltensmuster hat eine Auswirkung auf deinen Körper. Und wenn du dir die nicht angucken willst, du willst also weiter 80 Stunden die Woche arbeiten, ohne darüber nachzudenken, warum, wieso, weshalb und welchen Einfluss das hat, dann kannst du das sehr, sehr gerne machen. Allerdings wirst du dann mehr für deinen Körper tun müssen, weil irgendwo muss immer kompensiert werden. Ja. Einfacher wäre es natürlich, sich einfach alles anzugucken und an jedem Bereich ein bisschen was zu tun, um dann wirklich ganzheitlich zu arbeiten. Ich hatte da echt Schwierigkeiten mit, weil alles, was ich selbst lerne, bedeutet ja, ich muss mich dann damit auch beschäftigen. Ja. Und ich hatte wirklich herzlichst wenig Lust darauf, mich mit meiner Vergangenheit zu beschäftigen oder mit meinen Motivationen oder mir einfach Fragen zu stellen, weil durchaus habe ich, als ich krank geworden bin und nicht mehr arbeiten gehen konnte, und ich habe mich ja sehr, sehr stark über meinen Job und meine Karriere definiert, als ich dann nicht mehr konnte und so zu Hause saß die ersten Wochen, musste ich mir ja auch überlegen, wer bin ich jetzt eigentlich, wenn ich nicht die Karrierefrau bin? Also nur habe ich mich damit zu dem Zeitpunkt nicht beschäftigt. Ich habe mich einfach abgelenkt. Also die Frage kam automatisch auf, aber ich konnte sie mir nicht beantworten. Also habe ich gedacht, egal, scheiß drauf. Und dann musste ich mich ja irgendwann damit beschäftigen. Ich glaube, da haben Leute wirklich Respekt und Angst vor teilweise, weil du nicht weißt, was in dieser Büchse der Pandora ist. Du hast jahrelang alles Mögliche unterdrückt, weggesoffen, weggespielt, weggetanzt, weg, keine Ahnung was, um dich bloß nicht damit zu beschäftigen. Und auch deine ganzen Verhaltensmuster findest du vollkommen in Ordnung. Du weißt, dass sie teilweise irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich ein bisschen bescheuert wirken und dann verurteilst du dich auch noch selbst, aber du willst nicht so richtig wissen, warum eigentlich. Mhm. Weil es könnte ja anstrengend sein, wer weiß, was du da öffnest, wenn du da einmal reinguckst.
Und ich sag euch, es ist so wichtig, sich da jemanden zu suchen, der die richtigen Fragen stellt. Ich merke das auch im natürlich in Zusammenarbeit mit Easy. Manchmal, wenn ich irgendwie irgendwo hänge, ne, dass du mich Fragen stellst, warum und wieso, ja, und was ist der Grund, ne, dass du mich immer genau dahin dann auch führst. Und das kriegt man manchmal alleine gar nicht hin, dass man zu diesen nervigen, unangenehmen Triggern, Punkten kommt, die einen vielleicht auch abhalten. Ne? Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man jemanden an der Seite hat, der, ja, der das für einen macht, hört sich blöd an, aber
mit einem. Ich glaube, es braucht jemanden, der erstens die richtigen Fragen stellt und zweitens dir den Raum halten kann. Dafür, dass du sein kannst, vor dem du dich nicht irgendwie schämst oder dir das irgendwie unangenehm ist, und jemand, der dich so ein bisschen guiden kann durch so einen Prozess.
Ja, voll.
Das ist, und vor allen Dingen, wenn man einmal damit angefangen hat, ist es auch nicht mehr unangenehm. Ja. Sondern man geht mit so einer, also erstmal lernt man ja, mit sich selbst mitfühlender zu sein, weil hoffentlich ist bei jedem, der sich damit beschäftigt und jemanden gefunden hat, der mit einem da durchgeht, also Coach, Therapeut, wie auch immer, viel Psychoedukation dabei, sodass man auch versteht, wie sowas entsteht, dass das menschliche Verhalten immer einer Logik folgt, dass man so auch Verständnis und Mitgefühl für sich selbst hat und für all das, was dazu geführt hat, dass es jetzt so ist, wie es ist. Dass man also nicht in so eine Scham-Schuld-Nummer reinrutscht. Das ist eher kontraproduktiv. Aber ich glaube, wenn man da einmal drin ist und man hat verstanden, wie sowas entsteht und was das macht und so weiter und so fort, dann hat man A, Mitgefühl für sich selbst und auch Geduld, was übrigens auch schon einen Haufen Stress wegnimmt. Weil das Maß an Selbstverurteilung, was wir haben, wie wir selbst mit uns umgehen, so gehen wir noch nicht mal mit einem Hund um.
Mhm.
Wenn das kleiner wird, wird übrigens auch der Stress schon wieder kleiner. Und das Maß an Energie, was es braucht, um Emotionen zu unterdrücken, ist viel, viel, viel größer als das, was es braucht, die einmal zu fühlen.
Ja, voll.
Auch das zeigt sich körperlich.
Ich habe auch letztens, da habe ich mich auch über irgendwas geärgert. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und dann habe ich abends irgendwie so ein bisschen wach gelegen und habe gemerkt, boah, das hält mich wach gerade. Und dann habe ich angefangen, mir selbst Fragen zu stellen, aber die aufzuschreiben. Das heißt, mir erstmal nur die Fragen zu notieren. Ich konnte danach dann schlafen, als ich das alles runtergeschrieben habe. Aber es hat dann, ich habe gemerkt, ich war da schon mal. Ich bin schon mal mit dir im Gespräch. Habe ich schon mal die richtigen Fragen gestellt bekommen und konnte das dann viel besser auf die Situation anwenden. Ja, dass man, da lernt man ja auch. Man nimmt das mit, man weiß, okay, bin da dann schon mal hingegangen, ich habe da schon mal gefühlt und habe schon mal in mich reingehört und ich kann das auch dann irgendwann selbst anwenden, aber es ist Arbeit.
Ja, aber es ist, wie gesagt, Arbeit, die irgendwann anfängt, Spaß zu machen. Und man wird neugierig, aber so positiv neugierig, wenn man Dinge an sich selbst feststellt. Und man hört auch auf, sich so zu verurteilen ständig, sondern man wird neugierig, weil man auch weiß, was man davon hat. Wenn man die ersten Erfolgserlebnisse dadurch mitbekommt und auch merkt, was das körperlich macht, das muss man einmal selbst gemerkt haben, dann hat man da auf einmal Bock drauf.
Ja,
und vor allen Dingen, man muss ja auch jetzt nicht, es geht ja nicht darum, jetzt zu sagen, wenn man jetzt alle, Traumatherapie, und wir gehen in die dunkelsten, fiesesten Ecken deiner Kindheit oder so, oder Dinge, mit denen du dich wirklich nicht beschäftigen möchtest, musst du ja gar nicht. Darum geht's ja gar nicht. Ne? Es geht jetzt nicht darum, unsere komplette Vergangenheit aufzuwühlen und drumherum zu stochern und nach irgendwelchen Ursachen zu gucken. Das ist ja nicht das Ding. Man kann ja auch einfach im Hier und Jetzt gucken, wann verhalte ich mich wie, wieso stresst mich was, wie sehe ich die Welt und so weiter und so fort. Und dann kleine Änderungen machen. Und häppchenweise, weil die kleinsten Veränderungen machen schon unheimlich viel. Allein wenn du lernst, Gefühle nicht mehr zu unterdrücken, sondern einfach damit umzugehen. Das haben viele Menschen nicht gelernt. Die Art und Weise, wie wir mit Emotionen umgehen, lernen wir in der Kindheit. Wenn uns in der Kindheit aber niemand beigebracht hat, wie wir mit unseren Emotionen umgehen, und ich meine, dass ich wiederhole das jetzt nochmal, das ist nicht nur Luft. Emotionen sind Biochemie. Und während wir sie fühlen, gehen die einmal durch unseren Körper. Blut, Hormonsystem, Nervensystem. Da passiert was, auch in einem Kind. Und ein Kind kann sich nicht selbst regulieren, das Nervensystem. Was bedeutet, das müssen die Eltern machen. Wenn die das nicht gemacht haben und du hast, dein Körper hat nie, dein Nervensystem hat nie gelernt, sich zu regulieren, wenn eine Emotion auftritt, dann kannst du das als Erwachsener auch nicht gut. Wenn du das nicht kannst und du unterdrückst die Scheiße ständig, überleg dir mal, was das mit deinem Nervensystem macht.
Ja. Ja, voll. Voll. Das ist, hast du schön gesagt und ich glaube, das ist auch für alle, die vielleicht schon Kinder haben, wirklich ein Thema, mit dem man sich echt befassen sollte, was man da als Eltern auch für eine Verantwortung hat und ja, tatsächlich einfach vielleicht sogar, und das ist klar, Eltern bestimmen das oder sind Teil des Lebens, aber dass sie wirklich so viel Einfluss auf das, wie werden wir, haben, ist, glaube ich, auch immer wieder faszinierend.
Ja, aber jetzt ist halt das Ding, als Erwachsene haben wir es halt selbst in der Hand. Also du kannst ja alles, egal was passiert ist und egal ob du gelernt hast, mit deinen Emotionen umzugehen oder nicht, wenn du merkst, dass du es nicht kannst, kannst du es ja heute noch lernen. Das Gehirn ist plastisch. Es gibt ja Neuroplastizität. Was bedeutet, wir können immer Neues dazulernen, alte Verhaltensmuster ablegen und durch neue ersetzen. Das geht, bis wir sterben, bis ins hohe Alter.
Das war ein richtig schöner Motivationsspruch.
Ja?
Ja, schon.
Das heißt,
irgendwie.
Also es geht, weißt du? Du kannst doch heute noch lernen, mit deinem Nervensystem umzugehen.
Ja, absolut. Isi, ich danke dir viel, vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, heute über dieses für mich persönlich auch extrem wichtige Thema zu sprechen.
Ja, gerne.
Und uns ein bisschen mehr aufzuklären. Und das nächste Mal, wenn jemand zu euch sagt, das ist doch psychosomatisch, dann wisst ihr Bescheid. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen schönen weiteren Tag mit hoffentlich ein bisschen Sonne.
Den wünsche ich dir auch.
Und ja, wir hören uns sowieso wahrscheinlich später noch. Und den Rest der Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, bis ganz, ganz bald. Danke, Isi.
Gerne.
Ich hoffe, ich habe dir nicht zu viel versprochen und die Folge war extrem spannend. Unten in den Shownotes findest du die Verlinkung zum Hormonrevolutionsworkshop. Also hier nochmal der kleine Reminder. Trag dich ein, melde dich an und du kannst eigentlich nur gewinnen, weil es ist komplett kostenlos. Und ich freue mich einfach, wenn so viele wie möglich daran teilnehmen. Also dir einen schönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann du diese Folge hörst.